So, guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Danke für die Einladung, wieder mal bei euch sein zu dürfen. Liebe Grüße von unserer Gemeinde Lebensquelle in Horb. Heute haben wir wieder zwei Gottesdienste, in dem Sinn, dass wir coronatechnisch die Leute nicht reinbringen oder wir da entgegen, wir kriegen die rein, ja, aber ihr wisst ja, diese 1,51 Meter, das ist manchmal schwierig. Und aus diesem Grund haben wir zwei Gottesdienste. Wenn ihr Zeugnisse habt und da über den Tod gesprochen habt, ist ja nicht unbedingt immer das erbaulichste Thema. Ich war gestern wegen Krankheitsausfall, war ich bei den Pfadfindern mal wieder mit dabei. Wir haben eine zweite Pfadfindergruppe gegründet. Unser Stamm, der ist so 10 Kilometer außerhalb von der Stadt. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen nochmal einen an der Gemeinde. Fangen wir neu an. Und da ist ein Mädchen, die ist in der ersten Klasse und Eltern in Trennung und alles schwierig und die Mutter kommt noch nicht lang zur Gemeinde und das Kind auch nicht. Jetzt ist sie in die erste Klasse gekommen. Und da war eine Andacht gestern und da war eine Kerze in der Mitte und dann war die Frage, was macht die Kerze oder was macht Kerze? Ja? Und da war die Antwort dieses Mädchens, dass das Licht stärker ist als die Dunkelheit, weil Jesus auferstanden ist. Die bösen Menschen sterben und können nicht mehr auferstehen, von daher ist das Licht stärker, ist Jesus stärker. Das fand ich einfach stark, dass so ein kleines Mädchen das begriffen hat, dass Jesus ist auferstanden und die bösen Menschen, die können nicht mehr auferstehen. Genau. Ja, liebe Grüße von uns aus der Gemeinde Horb und danke auch für die Bemerkung meiner Söhne, ich habe drei Söhne, ich weiß nicht, welcher das war. Zwei sind gerade übers Wochenende zu Hause und der dritte kommt wahrscheinlich über Weihnachten, nicht wahrscheinlich, der kommt über Weihnachten. Die Söhne sind halt nicht mehr zu Hause, alle schon beruflich unterwegs oder Ausbildung, studiumstechnisch und die Jüngste, die ist noch da und ist heute Morgen im Lobpreisteam unterwegs, meine Frau im Teenie-Unterricht. Und jetzt bin ich alleine hier, aber ihr seid da. Und ich möchte auch alle an den Bildschirmen ganz herzlich willkommen heißen und freue mich, dass ihr der Sache und dem Wort Gottes folgt. Heute Morgen möchte ich darüber sprechen, dass Gott willige Herzen sucht, ob die jetzt in der Gemeinde oder an den Bildschirmen ist. Das ist ihm gleich. Hauptsache die Willigkeit. Ich möchte noch zu Anfang beten. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du uns unaussprechlich lieb hast. Ich danke dir, dass du dein Liebstes für uns gegeben hast, was mehr wert ist als alle Schokoladenweihnachtsmänner zusammen. Danke, Jesus, dass du in unsere Welt hineingekommen bist und dass du gewillt warst, des Vaters Schoß zu verlassen, um in einer pieksigen Strohkrippe anzukommen. Amen. Gott sucht willige Herzen. Ich möchte einen Teil der Weihnachtsgeschichte lesen aus dem Lukas Kapitel 1 ab Vers 27. Und da heißt es im Lukas Kapitel 1 Vers 27, und Gott sandte einen Engel Gabriel zu einer unverheirateten Frau, die in Nazareth in der Stadt Galiläas wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus David, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte, was ist der Gruß und was das zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es doch, sie sei unfruchtbar. Aber jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ der Engel sie. In der neuen Lebensübersetzung geht diese Geschichte so zu Ende. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Uns dem Willen Gottes beugen. Wir sind ein eigenwilliges Volk und wir wollen so viel. Und das ist ein Stück weit Gott gegeben. Gott hat uns mit einem Willen ausgestattet. Und wir haben eine Willensfreiheit und wir können Entscheidungen treffen. Und wenn uns diese Willensfreiheit genommen wird, dann kommen wir in Probleme rein. Wir möchten uns nichts überstülpen lassen, dass irgendjemand über uns bestimmt. Es ist mein Körper und ich darf selber entscheiden, was ich denke, was für mich richtig ist, was für mich plausibel ist, was ich gelesen habe, was meine Herkunftsfamilie mir vorgelegt hat und was in meine Kultur reinpasst und in unsere Vergangenheit, in unsere Geschichte. Und ich glaube, an diesem Punkt ging es nicht um einen Impfstoff, sondern es ging um den Geist Gottes, der in Maria hineingelegt werden sollte. Und Maria konnte entscheiden. Marias Pläne kommen erstmal komplett durcheinander, die sie vielleicht gut vorbereitet hat. Wir gucken gerade als Familie diese Serie The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist so eine Serie, wo die Auserwählten, heißt es, wo der Herr Jesus seine Jünger sammelt und so wie jeder so seine Geschichte, seinen Hintergrund ein Stück weit aufarbeitet, wo er rauskommt. Und interessant ist, dass dann bei der Weinvermehrung, bei der Hochzeit zu Kanaan, da ist die Braut und dann gibt es da so ein Gespräch und da ist die Mutter Jesu dabei. Und sie deutet dann so an, dass sie aufgrund ihrer Schwangerschaft eigentlich gar keine Hochzeitsfeier hatte. Und welche Braut oder auch Bräutigam wünscht sich nicht eine schöne Hochzeit? Und ich kann mir vorstellen, dass Maria schon irgendwo in dem Modeläden Jerusalems gewesen ist und die Brautkleider angeschaut hat und diesen Plan aufgeben zu müssen und dass ihr Wille nicht durchkommt, dass sie so gut vorbereitet hat und sich gesagt hat, ich habe die ganze Zeit enthaltsam gelebt, war damals nicht das Thema, ist heute vielleicht eher ein Thema. Aber sie hatte sich ein Ziel gesetzt und sie war bereit, dieses Ziel abzugeben. Sie war bereit, sich Gottes Willen zu unterstellen. Und ich denke, das ist heute Morgen so ein gewisser Appell an uns. Sind wir bereit, unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Hoffnungen zu opfern für den Plan Gottes, der viel größer und der viel weiter ist? Seit der Schöpfung hat Gott uns ausgerüstet mit einem eigenen Willen. Und das unterscheidet uns ein Stück weit auch von den Tieren. Also nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich. Es unterscheidet uns, wir können Entscheidungen treffen und leider hat der dumme Adam und die widerspenstige Eva sich dazu entschieden, ihren Willen anders einzusetzen und haben die Entscheidung getroffen, den Weg der Sünde zu gehen. Und ganz ehrlich, wenn die nicht so blöd gewesen wären, dann wäre es heute vielleicht nicht alles ganz so blöd, aber ich glaube, wir sind genauso blöd, weil wir doch immer wieder so blöde, eigenwillige Entscheidungen treffen. Ich möchte das nochmal rausarbeiten. Für mich gibt es so drei Gruppen von Menschen bezüglich des Willens. Vielleicht habt ihr da auch noch eine vierte Gruppe und vielleicht seid ihr das selber oder wie auch immer. Aber es gibt so willenslose Personen. Kennt ihr die? Die haben so keinen Willen. Die sind so wie so ein Softball, so der wie beim Billard, so rechts und links und irgendwann dann mal ist er im Loch. Keinen Willen. die sind für alles bereit und die sagen zu allem Ja und Amen. Und eigentlich sind das so die besten Personen, die man immer brauchen kann als Chef oder als Gruppenleiter, vielleicht auch in der Gemeinde. Die kannst du hin und her schubsen und die sagen zu allem Ja und Amen. Und wenn sie gläubig sind, vielleicht auch noch preis dem Herrn. Aber so irgendwie ist da so gar nichts dran. Das ist so ein schlaffer Typ, so die Haltung, die ist da auch nicht so vielleicht. Also irgendwie so der Schlaffi. Und ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir solche Schlaffis sind, die keine Meinung haben und die alles annehmen und heute Hü und morgen Hott. Sondern Gott, wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild und wir haben einen Willen bekommen und wir dürfen uns entscheiden. Dann gibt es auch die widerwilligen Menschen und die sind Gott widerwärtig. In dem Sinn, dass die frickst die und die sagen immer nein. Und wenn sie ja sagen, dann sagen sie es nur, weil sie es nicht können, anders können. Und dann ist es immer so ein Brummeln da irgendwie. Die machen das mit keinem willigen Herzen, weil man es halt tun muss. Und diese Leute, die sind verärgert, die sind ein Stück weit bitter, die sind ein Stück weit ständig am Puddeln und da kommt nicht viel rüber und mit denen willst du auch gar nicht lang zusammen sein, weil die ständig so eine abgestandene Luft aushauchen und einfach nicht gut sind. Ich habe die am Arbeitsplatz, ich habe die auch als Patienten, ja, also es muss niemand zur Behandlung kommen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der gezwungen wurde, zum Zahnarzt zu gehen? Also jeder geht ja freiwillig zum Zahnarzt. Ne? Und so kommt auch eigentlich jeder freiwillig, also unfreiwillig freiwillig, ne? Aber so kommt auch jeder freiwillig zur Behandlung zu uns. Aber ich sage euch, da sind Typen darunter und da sind auch personaltechnisch Mitarbeiter Typen darunter, die sind total widerwillig da. Du musst heute Morgen arbeiten. Sag ich, ich muss das gar nicht. Also du kannst auch nach Hause gehen. Ne? Musst du nicht arbeiten. Wer zwingt dich zum Arbeiten? Nur dann kriege ich kein Geld. Also freie Entscheidung. Und dieser Geist, der kommt auch in die Gemeinden und in die Gläubigen rein. Ich muss zum Gottesdienst. Du musst nicht zum Gottesdienst. Da komme ich nicht in den Himmel. Ja, du musst doch auch nicht in den Himmel. Ja, also ich meine, freiwillige Entscheidung. Wer zwingt uns zu irgendetwas? Und wie gesagt, diese widerwilligen Menschen sind Gott widerlich. Wir haben da verschiedene Stellen. Zum Beispiel sagt die Bibel, es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass in diesen Freikirchen, dass da dir das Geld förmlich aus der Tasche gezogen wird. Du musst deinen Zehnten geben. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht einen widerlichen Geber. Wie viel machen wir mit einer Herzlichkeit? Es ist aber interessant, dass Gott, der uns diesen freien Willen gegeben hat und der uns auch mal so in dieser Pruddelrunde oder in dieser Schmorrunde da so ein Stück weit eine Kurve ziehen lässt und manchmal sind das auch 40 Jahre, wie beim Volk Israel. Aber dass er trotzdem dort nochmal hineinspricht und uns in unserer Widerlichkeit, in unserem Widerwillen nochmal anspricht und uns ermutigt und uns da rausholt. Ich habe noch festgestellt, dass Sünde und der Wille ganz eng miteinander verbunden sind. Dass Leute, die im Widerwillen leben gegen Gott, dass die auch willentlich dann doch irgendwie sündigen, wo die Beziehung nicht so eng ist. Und die Sünde macht uns unwillig. Wenn du dich also jetzt irgendwo ertappt fühlst und sagst, ich bin jetzt nicht der Schluffi, aber ich bin eher so der Widerwillige, dann überlege mal, wie ist deine Gottesbeziehung im Moment? Ich komme ganz einfach auf dieses Thema von David und Bathseba. Ist natürlich ein absolutes Extremthema. Und ich danke dem Herrn, dass niemand von euch bislang irgendjemand umgelegt hat, weil irgendein Seitensprung stattgefunden hat. Also wir sind nicht so schlimm wie David. Ja? Aber David hat gesündigt. Und desto weiter wir von Gott weg sind, desto schwerer fällt es uns, seinen Willen zu erkennen und desto schwerer fällt es uns, den Willen Gottes zu tun. Und Gott grätscht da rein und sagt, Mensch, David, du hast komplett versagt, aber ich hole dich da nochmal raus. Und David tut Buße und wir lesen dann im Psalm 51, Vers 4, gib mir einen neuen, willigen Geist. Gott sucht einen willigen Geist. Auch Menschen, die in Sünde leben, Gott möchte, dass wir unsere Einstellungen ändern und dass wir gewillt sind. Ich bin schon länger von der Bibelschule weg und habe wieder die Hälfte vergessen, was ich damals gelernt habe und hatte jetzt nicht die Zeit, mich darauf vorzubereiten, ob der Psalm 40 oder der Psalm 51 als erstes geschrieben wurde. Ich weiß nur, dass David gesündigt hat und dass er sagt, gib mir einen willigen Geist. Aber wir lesen im Psalm 40, Vers 8, da schreibt ebenfalls David, deinen Willen zu tun, mein Gott, und das ist eine Übersetzung von 1899 auf Altdeutsch, wenn ihr das lesen würdet, wie ihr das orthografisch geschrieben ist, dann würdet ihr merken, interessant. Da schreibt David, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir eine Lust und dein Gesetz ist in meinem Inneren. Also ich habe Lust auf ein Käsebrot oder ich habe Lust oder sowas. Aber sprechen wir heute noch von, ich habe Lust, ins Haus des Herrn zu gehen? Also ich kenne Leute, die haben keine Lust. Ja, und die haben dann immer wieder Gründe. Aber wir sprechen heute nicht mehr von Lust, wir sprechen von Bock. Ich habe keinen Bock mehr. Gott sucht ein williges Herz. Und David schreibt hier, nochmal eine andere Übersetzung, es erfüllt mich mit Freuden zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Oder nochmal anders, ich bin bereit zu tun, was du von mir erwartest, so wie es aufgeschrieben ist in deinem Buch des Gesetzes. Ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen. Deinen Willen zu tun, Herr, ist meine Lust. Ich weiß jetzt nicht, was vorher war, ob Psalm 40 vorher war oder Psalm 51, aber ich sage euch, es gibt Gläubige, die haben vorher so einen Ausspruch gemacht und haben gesagt, Herr, es ist mir eine Freude, deinen Willen zu tun. Und irgendwann bröckelt das so ein bisschen runter und dann kommen wir in den gelben, in den hellroten, in den dunkelroten, in den Rotlichtbereich rein und dann ist da die Willigkeit, auf Gott zu hören, nicht mehr da. Und mein Gebet ist, dass Gott ganz neu in seiner Gnade uns diese Willigkeit gibt. Den Willen, jemand zu überlassen, hat was mit Wollen zu tun. Und der Willen hat was mit Vertrauen zu tun, mit Glauben. Zu vertrauen, dass ich Gott das zutraue, er macht das richtig. Wir sind so Kämpfertypen. Wir möchten alles gern selber machen. Wir möchten alles im Griff haben. Und das ist gerade in dieser Zeit, also nicht in der Adventszeit, sondern in dieser Zeit, wo wir jetzt schon seit 2 Jahren drin sind, ist das so schwierig, jemand anders uns ganz aufzugeben für eine Zeit. Und als Mann macht man das erst recht nicht. Ich erinnere mich, wir waren an einem Verkehrsunfall beteiligt und alles gemanagt da, Verletzten versorgt und der Rettungswagen kam und alles da noch koordiniert und irgendwann merke ich, da kommt ein Auto und das kommt auf mich zu, aber irgendwie gehe ich weg. Und der Kreislauf hat dann, Adrenalin hat dann nachgegeben und Kreislauf runtergegangen und dann sich einfach fallen zu lassen, zu vertrauen, dass der Arzt, der da ist, der kann das besser, als ich das kann. Mich selber aufzugeben, meinen Willen aufzugeben und nicht noch zu kämpfen, sondern sich fallen zu lassen. Und wie viel mehr lassen wir uns fallen in die Hände unseres lebendigen Gottes? Und interessant ist in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, dass sich das so durchzieht, dass Jesus selbst am Schluss sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nochmal zurück zu Maria. Ich beuge mich Gottes Willen, seinem Willen, sagt sie zu dem Engel. Sind wir bereit, uns Gottes Willen zu beugen? Maria hat ihre Pläne aufgegeben. Ja, das war so ein junges Ding da, ne? Und die waren noch Teenager, was sagt man so, ne? Und die haben sowieso so, ne? Die wissen eh noch nicht, was sie wollen. Klar. Aber dann ist da Josef. Und Josef gibt seinen Willen auf. Sein Wille war was? Maria heimlich zu verlassen. Also ich lasse mich nicht bieten. Ne? Also eigentlich habe ich da schon die Anzahlung gemacht und ich hätte mir da die Fete und jetzt, wie stehe ich denn dann da? Der Wille, es sollte uns wichtiger sein, was Gottes Wille ist, als das, was Menschen um uns herum wollen. Und Josef beugt sich dem Willen Gottes und nimmt Maria zu sich. Was wäre, wenn Josef Maria nicht zu sich genommen hätte? Eieiei, da hätten damals schon die Alleinerziehenden angefangen. Und da gab es noch keinen Hartz IV. Müsst ihr euch vorstellen, Maria mit dem Bauch durch die Welt gewackelt? Die wäre bei der Volkszählung komplett aufgesessen. Und keine Ahnung, Jesus wäre, wollen wir gar nicht hindenken. Auch Männer, die gestanden im Leben sind, rational sind und als Zimmermann gut dastehen, können ihren Willen dem Willen Gottes unterstellen. Und nicht nur das. Josef als junger Vater, es nervt ja zuweilen, wenn man als Mann das Kind nicht stillen kann, die Flasche geben kann, nachts dann aufgeschreckt zu werden und es fehlt einem der Schlaf, nicht nur den Müttern, auch den Vätern. Und da kann man dann nachts schon relativ, also zumindest ich jetzt, was meinen Willen anbelangt, relativ ungehalten werden, wenn du aus dem Schlaf gerissen wirst, so ganz grundlos. Bist du da noch freundlich? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, klingelt nachts bei einem Mann das Telefon und der geht ans Telefon, hebt ab und dann sagt die Person, oh Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Sagt der Mann, oh, das macht nichts, ich musste eh aufstehen, denn das Telefon hat geklingelt. Josef wird nachts geweckt und wieder gegen seinen Willen den schönen Platz zu verlassen. Nazareth, da wo er irgendwie ursprünglich vom Stammbaum her zu Hause gewesen ist. Und Gott sagt, geh ins Ausland. Ich kann nicht ins Ausland gehen, was denken die denn überhaupt, die Ägypter, du weißt doch, das sind die damals. Aber Josef, seinen Willen überlässt er Gott. Gibt es so eine dritte Gruppe, vielleicht sogar noch eine vierte Gruppe, aber eine dritte Gruppe, und das sind die Weisen aus dem Morgenland, über die dürfen wir noch gar nicht erzählen, die kommen ja erst nach Weihnachten. Ne? Am 6. Januar wären die erst dran. Aber das waren Gelehrte, das waren Sternendeuter, das waren Personen, die waren Intellektuelle, also nicht nur der praktische Zimmermann oder das einfache Teenie-Mädchen, sondern das waren Männer, die im Leben gestanden haben, die studiert haben, die Weltreisen bekannt haben, die eventuell, so stellt das die Geschichte dar, irgendwelche Könige waren. Wahrscheinlich nicht. Aber Männer, die vielleicht sogar an den damaligen Universitäten des Ostens unterrichtet haben. Und auch die sind bereit, ihren Willen dem Willen Gottes zu unterstellen, dem größeren Plan. Wären die nicht eines anderen Weges gezogen, hätte sein können, dass sie aufgespürt worden wären und Jesus nicht mehr gewesen wäre. Wir haben so einen begrenzten Blickwinkel, das haben die Jungs aus dem Nahen Osten oder aus dem Fernen Osten, das haben die nicht geblickt, um was es da ging. Diese inneren Querelen am Königshof in Jerusalem. Und so wenig haben wir manchmal den Einblick in den großen Plan Gottes. Maria sagt im Lukas 1, Vers 38, und ich beuge mich seines Willens, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Der große Plan Gottes ist, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen, sondern zum ewigen Leben kommen. Dafür sandte er seinen Sohn, dessen Lebensinhalt es war, seinen Willen, den Willen Gottes zu tun. Wir schimpfen uns und nennen uns und loben uns, dass wir Christen sind. Christen sind die kleine Christusse. Wir wollen doch sein so wie Jesus, der gesagt hat, dein Wille geschehe. Und schon im Vaterunser haben wir das zusammen gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir kennen das auswendig, nichts Neues. Paulus sagt, es macht mir nichts aus, das Gleiche nochmal zu erzählen. Wir wissen das, um was es geht. Gott sucht nicht willenslose Leute, so wie wir als Christen manchmal dargestellt werden. Die wissen ja eh nicht. Gott sucht auch nicht widerwillige Personen, die sind ihm widerwärtig. Er sucht Personen willigen Herzens, willensfreudige Personen, die Ja sagen, die einen starken Willen haben, die reif sind, die überlegt handeln, die Entschlüsse treffen, die sich dazu durchgerungen haben und die eine Überzeugung und eine Loyalität besitzen. Kommst du in die Gemeinde und dann sagst du, du, auch interessant, warum? Das macht der Pastor immer so, dann machen wir halt. Ne? Was ist denn das für eine Loyalität? Das macht Gott immer so. Ich wollte das so nicht, aber wenn Gott will, dass ich mich taufe, dann mache ich das so. Was ist das für eine Loyalität? Gott sucht willensfreudige Personen, die in einer Ausgeglichenheit bereit sind, Dinge auf sich zu nehmen, die er mal auf Anhieb nicht versteht. Maria hat doch bitte die ganze Story nicht auf Anhieb verstanden. Sie sagt, okay, ich bin des Herrn Mark, dann geschehe mir so. Hat sich Gott bereitgestellt? Josef hat das nicht verstanden, als ihm gesagt wurde, nimm diese Frau zu dir. Er hat nicht verstanden, als er sagt, zieh nach Ägypten. Die drei Weisen aus dem Morgenland, die haben das nicht verstanden, aber sie haben es getan. Willen hat was mit Glauben und Vertrauen zu tun. Ich möchte noch einen Bibelvers lesen aus, ja, aus was denn? Aus dem Kolosser, 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, seit dem Tag, davon wir erfahren haben, für euch zu beten, und wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu tun. Der Wille hat was mit Gottes Nähe zu tun. Den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Es ist wie mit der Autobahn, dass ich da heute da hierher gefahren bin. Da gibt es Schilder, die siehst du aus 2 Kilometern, du weißt aber nicht, was draufsteht. Erst wenn du dicht dran bist, siehst du, und erst dann kannst du rausfahren. Wenn dann da steht Ausfahrt, da kannst du dich einfach da mal so über die Leitplanke hopsen. Das braucht dann noch ein bisschen, da musst du dicht dran kommen. Den Willen Gottes zu tun hängt mit Beziehung zusammen. Und das ist der Unterschied zwischen der Knechtschaft dieser Welt, des Feindes, des Teufels und Gott. Denn wir lesen im Folgekapitel, Kapitel 2, Vers 1, und der römische Kaiser befahl, dass ein jedermann gehen musste in seine Geburtsstadt. Gott gibt uns den Willen. Er gibt Freiheit und er sucht dein williges Herz. Zu Anfang haben wir gelesen dieses Wort, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber so viel höher und so viel besser sind Gottes Wege. Lasst uns aufstehen und zusammen noch das Vater unser beten. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dein Wille geschehe, dann möchte ich dich ermutigen zu schweigen. Wenn es nicht deine wachsende Absicht ist, in den Willen Gottes reinzuwachsen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.